Hey, cool, dass ihr da seid. Mein Name ist Stefan. Ich halte heute die Predigt. Also ich möchte mir gerne mit euch Gottes Wort anschauen, ein bisschen reingucken und diesmal vor allen Dingen auch das Wort Gottes an sich mal angucken und da ein bisschen drüber nachdenken. Während wir noch einen kleinen Tick umbauen, geht mal kurz in euch und erinnert euch an so eure Kindheit, vielleicht irgendwie einen Kindergeburtstag oder eine Freizeit, wo ihr wart, was auch immer. Und was für Spiele ihr da so gespielt habt vielleicht. Bestimmt jetzt viele coole Spiele eingefallen. Die richtige Antwort, auf die ich hinaus will, lautet Stille Post. Also, ihr kennt das. Jemand bekommt irgendwie eine Nachricht. Der flüstert das dem Nächsten ins Ohr und der wieder dem Nächsten und so weiter. Bildet sich so eine Kette, so eine stille Postkette. Und am Ende der Letzte, der sagt dann, was bei ihm angekommen ist. Der Witz dabei ist, dass häufig die Nachricht am Ende, wenn denn überhaupt irgendwie ein bisschen was Sinnvolles dabei rauskommt, dass häufig eine ganz andere Nachricht ist, als das, was am Anfang kam. Also, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen würden und wir würden das versuchen, uns dabei konzentrieren, alles ist schön leise, dann würde es vielleicht so einigermaßen klappen, wobei da wahrscheinlich auch nicht so richtig, je nachdem, wie lang die Kette ist. Aber in so einem Kindergeburtstags-Setting, wo ja, viel Lärm drumherum ist, wo vielleicht einfach irgendwelche Kinder irgendwas so reinschreien, um die Leute zu verwirren oder der eine oder andere sich einen Spaß daraus macht, hier und da mal ein Wort so ein bisschen auszutauschen, so Haus, Maus, irgendwie sowas, da wird es dann doch tatsächlich ziemlich schwer, am Ende die richtige Botschaft zu haben. Und da kommt am Ende einfach was anderes raus. Und mein Gedanke dabei ist so ein bisschen, dass das, diese stille Postkette, ein bisschen die Kirchengeschichte beschreibt und ein bisschen auch unser eigenes Glaubensleben beschreibt. Und was ich damit meine, das gucken wir uns jetzt an. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe zu den 4 oder 5, je nachdem wie man will, Solas der Reformation. Also in den letzten 2 Wochen, da haben wir uns Sola Gratia, allein die Gnade, und letzte Woche dann Sola Fide, allein der Glaube angeschaut. Diese Woche wollen wir uns dann Sola Scriptura anschauen, also allein die Bibel, und in den nächsten Wochen dann auch Solus Christus, also allein Christus, und Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Also das so zu dem Kontext, wo wir gerade drin sind. Diese 5 Solas der Reformation sind gewissermaßen die Slogans der Reformation. Die fassen die Anliegen der Reformatoren so ganz knapp und kurz zusammen. Also diese theologische Lehre, die die vertreten haben. Das, was ihnen wichtig war. Und dann nimmt die Bibel, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, eine sehr zentrale Rolle ein. Um das ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich euch heute ein bisschen mit in die Zeit der Reformation mit zurücknehmen. Also wir spulen so ungefähr 500 Jahre in der Geschichte zurück. 500 Jahre, das ist für uns ziemlich viel, gemessen an unserem zu erwartenden Leben. Aber dieser Zeitpunkt vor 500 Jahren ist immer noch 1500 Jahre später als die Zeit, wo Jesus auf der Erde war, wo die Bibel, also das Neue Testament, so ungefähr geschrieben wurde. Ganz, ganz grob. Also im Laufe der Jahre zwischen dem Schreiben des Alten und auch des Neuen Testamentes und der Reformation, da hat es immer wieder Streit darum gegeben, wie denn bestimmte Bibelstellen auszulegen sind, was sie für einen bedeuten, was man mit denen anfängt und wie man über die lehrt, wie man darüber Predigten hält und so weiter. Das ist nicht unbedingt verwunderlich, denn manche Stellen in der Bibel sind tatsächlich, wenn ihr es mal gelesen habt, nicht so einfach zu verstehen. Also viele Sachen sind einfach, aber viele Sachen sind auch auf den ersten Blick nicht ganz so einfach. Also es hat immer wieder Meinungsverschiedenheiten gegeben, wie das denn zu interpretieren ist. Also hat sich in der Kirche über die Jahrhunderte so eine Meinung aufgebaut, so eine kollektive Meinung aufgebaut, wie die Bibel zu verstehen ist und wie die Bibel gelehrt werden muss, um halt so eine gemeinsame Richtung zu haben. Das ist vom Prinzip erstmal gar nichts Schlechtes. Ich glaube, wir alle brauchen das so ein bisschen. Dass man Erkenntnisse von Leuten früher nimmt und darauf aufbaut und vielleicht neue Erkenntnisse mit einfließen lässt und sich das immer so weit entwickelt. Das Problem ist ein bisschen bei der ganzen Sache dieses stille Postproblem. Ja, diese Meinung hat sich immer weiter aufgebaut und man hat kaum noch geguckt, was ist eigentlich diese ursprüngliche Botschaft, die ganz am Anfang stand. Ja, stattdessen hat man immer nur noch auf diese bisherigen Auslegungen, die bisherigen Meinungen, das, was andere bisher gelehrt haben, gebaut, aber gar nicht mal so wirklich auf das, was ganz am Anfang von dieser Kette stand. Ja, allen voran haben dann durch Papst und die Konzile wurde diese Meinung aufgebaut und viele konnten daran dann gar nichts mehr so wirklich rütteln. Und diesen ganzen Konstrukt, diese ganze Lehre, diese ganzen Meinungen, die sich so zusammengesammelt haben, das fassen wir jetzt heute mal als Begriff Tradition zusammen. Also Tradition nicht nur im Sinne von wann macht man welchen Gottesdienst, welche Lieder singt man da und so weiter, sondern diese gesamte bisherige Lehrmeinung darüber, was denn die Bibel sagt und was auszulegen hat und was man im Glauben generell so zu tun hat, ob das in der Bibel drin ist oder nicht. Also haben die Tradition immer mehr Dinge umfasst, es wird immer weiterentwickelt, man hat sich immer weiter losgelöst in Stücken von dem, was in der Bibel drinsteht. Das, was wirklich in der Bibel drinsteht, das wird immer unwichtiger, hat immer weniger bedeutet. Ja, die Tradition umfassten dann immer mehr Dinge, die gar nicht in der Bibel drin waren oder im schlimmsten Fall sogar explizit gegen die Bibel sind. Da sind dann so Dinge drin wie Marienverehrung oder heilsbringende Reliquien oder ganz beliebt zur Reformation der Ablasshandel. Also die Idee, dass man sich bei Gott mit Geld selbst irgendwie freikaufen konnte. Einer der zentralen Aspekte der kirchlichen Lehre damals, nicht weil das direkt in der Bibel wäre, sondern weil man damit seine Macht festigen kann und sein Reichtum ausbauen kann. Also diese Traditionen wurden in der Lehre der Kirche immer wichtiger und auf die gleiche Stufe gestellt wie eben die Bibel und teilweise auch darüber. Nicht mehr die Bibel war die einzige Autorität darüber, wie zum Beispiel Menschen gerettet werden oder was Gottes grundsätzlicher Wille für uns ist, sondern eben die Kirche. Die Nachricht, die am Ende von dieser stillen Postkette rauskam, war eine komplett andere Nachricht als das, was am Anfang reingegangen ist. Und verschärft wurde dieses stille Postproblem dadurch, dass die meisten Leute gar keinen Zugang zur Bibel hatten. Ja, die Bibel wurde bis dahin in aller Regel handschriftlich kopiert. Die Bibel ist ein ziemlich langes Buch, also es hat gedauert, es gab nicht viele Kopien. Die waren nur in sehr wenig Sprachen verfügbar und in den meisten Gottesdiensten wurde die Bibel halt immer auf Latein vorgelesen, eine Sprache, die meisten Leute gar nicht konnten. Also so hat sich dieses Problem immer weiter verstärkt. Die Kirche wollte daran so grundsätzlich nichts ändern und die meisten Leute wussten es auch irgendwie nicht besser und konnten daran nicht viel ändern. Aber so langsam fing es dann an, um Anfang des 16. Jahrhunderts in der Kirche so ein bisschen zu brodeln. Wir haben 1516, da hat Erasmus von Rotterdam seine erste gedruckte Ausgabe des griechischen Neuen Testaments veröffentlicht, gedruckt, also es konnten viel mehr Leuten zur Verfügung gestellt werden. 1517 hat Martin Luther dann seine 95 Thesen veröffentlicht, noch schon davor einiges an Kritik über die Tradition und diese falschen Lehren in der Kirche geäußert. Wie kam er dazu? Nein, weil er sich intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt hat. Er hat die ganzen vorherrschenden Lehrmeinungen mal ein bisschen zur Seite gelegt und geschaut, was die Bibel zu Themen wie Errettung wirklich zu sagen hat. Und das Gleiche gilt nicht nur für Martin Luther, sondern auch für andere Reformatoren, wenn man sich mal das Leben von Zwingli oder Calvin anguckt. Gewissermaßen kann man sagen, dass die Reformation von der Bibel selbst ausgelöst wurde. Und weil sich immer mehr Menschen, angefangen von so Gelehrten wie Martin Luther und seinen Studenten, bis hin zu auch einfachen Leuten von den falschen Traditionen, von den unbiblischen Traditionen abgewandt haben und wieder zu dem hingewandt haben, was die Bibel zu vielen Themen sagt, kam es zu diesem krassen Bruch in der Kirchengeschichte. Es folgte dann diese Rückbesinnung auf das, was die Bibel sagt, ohne den ganzen zusätzlichen Krempel. Jetzt mal vereinfacht gesagt. Das war so grob die Situation der Reformation damals. Aber das war nicht das erste Mal und das wird auch nicht das letzte Mal in der Geschichte sein, dass wir uns fragen müssen, ob wir uns in einer Kette der stillen Post befinden. Ob wir uns vielleicht von der Anfangsbotschaft irgendwie entfernt haben. Ich möchte mit euch zwei weitere solche Fälle heute angucken, in denen andere Einflüsse so stark geworden sind oder vielleicht werden können, dass die Botschaft der Bibel gar nicht mehr klar hörbar ist. Zum einen werden wir uns die Situation zu Jesus' Zeit angucken, um zu schauen, was denn Jesus zu so einer stillen Postsituation gesagt hat. Und dann werden wir uns die Situation heute anschauen. Denn die Botschaft von Sola Scriptura, allein die Bibel, hat nichts an ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit und Wahrheit verloren. Also die Themen, die uns heute beschäftigen, sind vielleicht andere als die Themen, die die Christen damals beschäftigt haben. Ja, also Ablasshandel ist für uns wahrscheinlich keine große Sache mehr. Auch viele von diesen Traditionen über die Jahrtausende sind für uns heute als freikirchliche evangelische Christen meist nicht mehr so die Sache. Aber dafür haben wir vielleicht andere Dinge, die uns ebenfalls dazu auffordern, uns zu überlegen, was denn in Gottes Wort dazu steht, was Gottes Wort zu unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Kultur und Gesellschaft bedeutet und wie wir das umsetzen. Wir wollen jetzt keinen neuen Regelkatalog aufbauen, aber trotzdem müssen wir wieder zurückgehen zu dem, was in der Bibel steht. Und uns fragen, was bedeutet die Bibel denn heute für uns? So Fragen wie, welche zusätzlichen Regeln haben wir uns vielleicht auferlegt, die an sich gar nicht biblisch sind? Oder andersrum, passen wir uns vielleicht zu stark dem aktuellen Zeitgeist irgendwie an und nehmen das, was im Wort Gottes ist, viel zu locker. Oder vielleicht auch konkretere Fragen, die in der Gesellschaft gerade sehr relevant sind. Also sowas wie, was sagt die Bibel zu Relativismus? Oder die Rolle von Mann und Frau zur Ehe, zu Homosexualität? Ja, bei all dem müssen wir uns heute immer wieder fragen, was sagt die Bibel denn eigentlich dazu? Springen wir zunächst mal die weiteren 1500 Jahre in der Geschichte zurück. Ja, hier sind es nicht die Reformatoren, sondern Jesus selbst, der die geistliche Elite der damaligen Zeit auffordert, sich eben nicht menschgemachten Regeln zu unterwerfen, sondern nur Gottes Wort. Also sola scriptura. Die Situation hier ist eigentlich ziemlich ähnlich wie kurz vor der Reformation. Die Bibel in ihrer damaligen Form, also das Alte Testament, beinhaltet viele Aussagen darüber, was Gott mit seinem Volk vorhat, aber auch, was er von seinem Volk erwartet. Deswegen finden wir im Alten Testament so viele Regeln darüber, wie sich die Juden zu verhalten haben, vor allen Dingen dann, wenn sie sich Gott nahen, also wenn sie zum Beispiel in den Tempel gehen. Ja, auch wenn das Alte Testament natürlich weiterhin galt, waren die Umstände des Volkes Israels damals zur Zeit Jesus schon wieder ganz andere als zu der Zeit, wo das Alte Testament überwiegend geschrieben wurde. Sie standen unter der römischen Besatzungsmacht und waren immer stärker, immer weiter in der ganzen Welt verstreut. Sie lebten also unter ganz anderen Rahmenbedingungen. Und immer wieder haben sie sich überlegt, wie sie denn die Gebote Gottes umsetzen können, was sie bedeuten und was sie damit machen. Sie haben an ihren Auslegungen von diesen Geboten gefeilt und immer wieder überlegt, welche Regeln sich daraus genau ableiten lassen. Wie sie diese Regeln dann anpassen können, um ihren Alltag immer heiliger zu machen. Und ihr merkt schon, das klingt gar nicht mal schlecht. Das ist auch an sich nicht verkehrt. Das ist gar nicht vom Grundsatz her schlecht. Das Problem ist aber da, dass insbesondere die Pharisäer, also die besonders strenggläubigen Schriftgelehrten, damit zu weit gegangen sind. Sie haben Traditionen und Bräuche entwickelt, die die Gebote Gottes nicht nur auf die Spitze getrieben haben, sondern weit darüber hinaus. Die haben spezielle Regeln aufgestellt, sich damit aber vom eigentlichen Wort Gottes immer weiter entfernt und den Kern der Botschaft verpasst oder sogar bewusst verdreht zu ihrem eigenen Vorteil. Da fängt das Problem an. Und davon lesen wir in Markus 7 in den Versen 1 bis 13 und ihr dürft gerne mit mir mitlesen, ob ihr selbst aufschlagen wollt oder hinter mir lesen wollt. Und da heißt es, eines Tages kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht befolgten. Die Juden, besonders die Pharisäer, essen nicht, bevor sie sich nicht Wasser über die Hände gegossen haben, wie ihre überlieferten Satzungen es vorschreiben. Deshalb fragten nun die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum befolgen deine Jünger unsere überlieferten Vorschriften nicht? Denn sie essen mit ungewaschenen Händen. Jesus erwiderte, ihr Heuchler. Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos. Denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Und er fuhr fort, geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um an euren eigenen Vorschriften festzuhalten. Vielleicht klickt ihr einfach für mich. Mose gab euch das Gebot von Gott, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater und eure Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen behauptet, es sei durchaus richtig, wenn jemand zu seinen Eltern sagt, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich habe gelobt, Gott alles zu geben, was ich euch hätte geben können. Ihr lasst zu, dass er seine eigenen Eltern die Notleiden vernachlässigt. Auf diese Weise brecht ihr das Gebot Gottes, um eure eigenen Vorschriften zu halten. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Das klappt mit dem Klicken hier nicht so richtig. Wunderbar. Also was passiert hier? Gehen wir es nochmal durch, falls ihr jetzt nicht mitgekommen seid. Die Pharisäer kommen zu Jesus und werfen ihm vor, dass seine Jünger sich vor dem Essen nicht waschen. Das ist zunächst mal wichtig zu verstehen, dass es hier nicht um ein Händewaschen aus hygienischen Gründen geht. Vielmehr geht es hier um rituelle Waschung, um geistlich rein zu sein. Sie haben es gemacht, um ihren Alltag immer heiliger zu machen. Und zwar, was sie gemacht haben, ist, sie haben jede Mahlzeit zu einem Gottesdienst erklärt oder viele Mahlzeiten einfach zu einem Gottesdienst erklärt, um noch mehr von diesen heiligen Momenten in ihrem Leben zu haben. Ja, und deswegen fielen viele von den normalen Mahlzeiten einfach unter diese besonderen Reinheitsgebote für den Tempel, unter anderem auch das priesterliche Händewaschen. Dazu gab es in den Häusern große steinerne Krüge mit Wasser, mit denen man sich selbst nur unter Verrenkungen selber reinigen konnte. Dazu musste man sich den Krug zwischen die Beine klemmen, diesen seitlich neigen und sich das Wasser dann über die Hände laufen lassen. Dabei musste man genau aufpassen, dass die unreine Hand nicht die reine Hand berührt und keine Stelle der Hand mit irgendwas bedeckt ist, damit das Wasser überall drankommt. Am besten hatte man einen Diener, der das für einen gemacht hat, der das Wasser so über die Hände gegossen hat und man selbst dabei nach einem bestimmten Muster die Hände gedreht hat. Ich würde euch das gerne vormachen, aber ich glaube, die Bühne hat in letzter Zeit genug Wasser abbekommen. Wenn man sich nicht daran gehalten hat, also diese rituellen Waschungen nicht so genau eingehalten hat, dann konnte man aus der Gemeinschaft der strenggläubigen Juden ausgeschlossen werden und wurde teilweise wie ein Ehebrecher eingestuft. Um sicherzugehen, dass sie auch wirklich rein waren vor diesen selbst erklärten Gottesdiensten, haben deswegen manche, nachdem sie auf dem Markt waren, erstmal ein rituelles Vollbad genommen, weil sie befürchtet haben, dass sie sich an irgendetwas verunreinigt haben. Das Befolgen von diesen Regeln ging bei manchen so weit, dass wir von einem Rabbi überliefert haben, der von den Römern ins Gefängnis gesteckt wurde, dass er den ihm zugeteilten Wasserkrug lieber für rituelle Reinigung benutzt hat, anstatt davon zu trinken und deswegen fast verdurstet wäre. Also die Pharisäer haben dieses komplexe System an zusätzlichen Regeln entworfen und zwingen es jedem in ihrer Gemeinschaft auf. Was sagt Jesus dazu? Er kritisiert sie, die Pharisäer, aufs Äußerste, indem er ihnen vor Augen führt, dass sie Gottes Gebote durch ihre eigenen Lehren und Vorschriften ersetzen. Er sagt, ihr missachtet die Gebote und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Dass sich die Regeln von den Pharisäern teilweise komplett von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Gottes entfernt haben, das sehen wir an dem Beispiel, das Jesus hier noch bringt. Auf der einen Seite gibt es von Gott das Gebot, dass man Vater und Mutter ehren soll. Und das beinhaltet auch, dass man sie auch materiell unterstützt, wenn es eben notwendig ist. Auf der anderen Seite gibt es von Gott das Gebot, dass er immer an erster Stelle kommt. Also im Fall der Fälle auch vor der Familie. Beides ist richtig. Das Problem liegt aber darin, was die Pharisäer daraus gemacht haben. Sie haben nämlich, um sich diesem unterstützten Eltern zu entziehen, einen Entzugseid sprechen können. Die haben dieses Wort Korban, was in manchen Übersetzungen vielleicht von euch drin steht, ausgesprochen. Das bedeutet so viel wie Opfer und wird jetzt hier übersetzt mit gelobt. Jemand hat gelobt, Gott etwas zu geben. Und mit diesem Ausspruch drückt man aus, dass man etwas, zum Beispiel das, was man den Eltern geben soll, Gott geben will. Aber eigentlich nur, dass es diesen Charakter eines Opfers haben soll, dass man es gar nicht wirklich geben will, sondern es hat jetzt den Charakter eines Opfers. Und weil das, worüber man das ausgesprochen hat, jetzt den Charakter eines Opfers hatte, konnte es nicht mehr für den ursprünglichen Zweck benutzt werden. Aber der Trick ist, es musste gar nicht wirklich geopfert werden. Also im konkreten Fall haben die Pharisäer einfach gesagt, hey, damit, wo ich jetzt eigentlich meine Eltern unterstützen müsste, das ist jetzt Gott geweiht, aber ich kann es weiter behalten, damit machen, was ich will. Also sie haben sich immer weiter von dem entfernt, was das Gesetz eigentlich will und was die eigentliche Absicht dahinter ist. Also diese Regeln und Gebote, wenn sie auch in Fällen durchaus was Positives haben konnten, die wurden so ad absurdum verdreht, dass der ursprüngliche Sinn dahinter komplett verloren gegangen ist. Um sich selbst zu bereichern eben. Ja, der Vergleich mit den Ablassbriefen der Reformation oder vielleicht heutzutage mit irgendwelchen Wohlstandspredigern, der drückt sich förmlich auf. Und Jesus' Vorwurf lautet am Ende jetzt, auf diese Weise brecht ihr das Gebot Gottes, um eure eigenen Vorschriften zu halten. Also die bemüht sind, alle möglichen Gesetze zu halten, brechen das eigentliche Gesetz. Weil sie ihre eigenen Gebote über die Gebote Gottes stellen. Also über die Bibeln. Sie missachten dieses Sola Scriptura. Also dass allein das Wort Gottes der Maßstab für richtiges und falsches Handeln sein kann. Und dass allein das Wort Gottes den Weg zur Rettung aufzeigen kann. Genau das kritisiert Jesus hier, dass sie sich davon abgewandt haben. Und er fordert die Pharisäer und die Leute um sie und um ihn herum auf, sich wirklich dem Wort Gottes zu unterstellen. Und zwar auch dem Sinn nach. Nicht nur nach irgendwelchen abstrusen Auslegung von einzelnen Stellen, die im Zweifel vielleicht nur dazu dienen, sich selbst zu bereichern und zu machen, was man will. Springen wir jetzt wieder für einen Moment nach vorne in der Geschichte, in die Zeit der Reformation. Die Reformatoren wie Luther waren, wie wir uns am Anfang geschaut haben, wie gesagt, in einer sehr ähnlichen Situation wie Jesus damals mit den Pharisäern. Die Kirche hat in ihrem jahrtausendjährigen Bestehen einiges an zusätzlicher Lehre entwickelt, also diese Tradition entwickelt. Manches davon war gut, manches war nur gut gemeint und manches war bewusst schlecht. Dieses bewusst schlecht, das betrifft vor allen Dingen die Stellen, wo es um den Kern der Botschaft geht, um das Evangelium, also darüber, wie wir Vergebung von unserer Schuld empfangen können, wie wir in Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben können. Und die Reformatoren fordern, dass ebenso wie Jesus damals wieder eine Rückbesinnung auf die Schrift, auf die Bibel kommt. Sie wollen aufräumen mit dem, was sich im Laufe der Zeit so an Ballast angesammelt hat. Sie wollen keine Spaltung der Kirche, sondern gewissermaßen einen Reset der Kirche, in dem das Gute behalten wird und das ganze Schlechte, Zusätzliche, Widersprüchliche verworfen wird. Ja, sie wollen, dass die Bibel wieder die einzige, finale, entscheidende Autorität über die Wahrheit und die Rettung wird. Das ist das, was im Kern Sola Scriptura bedeutet. Und genau darauf hat sich Martin Luther berufen, als er vor dem Reichstag in Worms stand und aufgefordert wurde, seine bisherigen Schriften zu widerrufen. Ihr wisst schon, dieses "Hier stehe ich, ich kann nicht anders". Das hat er so wahrscheinlich gar nicht genau gesagt, aber was er gesagt hat, ist Folgendes. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Für Martin Luther stehen die Zeugnisse der Schrift, also die Bibel, an oberster Stelle, wenn es darum geht, was er glauben soll. Nicht die Kirche, vertreten durch Papst oder Konzile oder die Lehre der Pharisäer oder die persönliche Meinung oder die Gesellschaft oder die Kultur oder die Medien oder irgendein Prediger, irgendein anderes Buch oder irgendwelche YouTube-Clips, sondern allein das Wort Gottes sind die letzte Autorität. Nur die Bibel in ihrer niedergeschriebenen Form kann uns in letzter Konsequenz darüber aufklären, was Gottes Plan zu unserer Rettung ist. Alles, was dazu im Widerspruch steht, muss verworfen werden, kann nicht als Wahrheit akzeptiert werden. Und davon lesen wir auch in Galater 1 in den Versen 6 bis 8, eine Stelle, die Luther damals sicherlich im Hinterkopf gehabt haben muss. Und da schreibt Paulus: Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Also Paulus spricht hier eine ganz klare Warnung aus. Nichts darf gleichberechtigt neben oder sogar über dem Evangelium von Jesus Christus stehen. Selbst im hypothetischen Fall, dass einer der Apostel oder sogar ein Engel eine Botschaft bringen würde, die mit dem Evangelium in Widerspruch ist, dann sollten die Galater und auch wir dem auf keinen Fall glauben. Alles, was sonst so gesagt und gelehrt wird, das muss sich am Evangelium von Jesus Christus messen. Und die Betonung auf dem Evangelium hier drückt aus, dass wir uns nicht einfach irgendwelche Stellen rauspicken können und damit irgendwas, wie auch immer geartete Meinung, begründen können, sondern alles muss im Einklang mit dieser gesamten guten Botschaft sein. Also diese komplette Erzählung von unserer Rettung, die sich durch die gesamte Bibel zieht. Also der Gesamtkontext der Bibel, welcher nun mal Gottes Plan zu unserer Rettung und seine Herrlichkeit ist. Ja. Wir unterbrechen diese Sendung. Kannst du das einmal neu anmachen? Also, zusammenfassend, sola scriptura, die Bibel in ihrer Gesamtheit, in ihrer Gesamtaussage und ihrem Gesamtkontext ist die einzige, finale, entscheidende, zuverlässige Autorität darüber, was die Wahrheit ist und wie wir gerettet werden können. Keine andere Quelle kann diese Autorität haben. Das lesen wir in 2. Timotheus 3, 16 bis 17 und das hätte ich eh nicht auf den Slides, von daher alles gut. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Also in der Schrift, in der Bibel erkennen wir, was wahr ist, dass sie von Gottes Geist eingegeben ist und so Gottes direkten Plan und unseren Willen ausdrückt. Keine andere Sache, keine andere Autorität könnte das von sich behaupten. Springen wir in der Zeit noch ein bisschen nach vorne. Eine der genialen Sachen in der Zeit seit der Reformation ist, dass jeder, also ich und du, die Bibel selbst lesen können. Ja, wir brauchen in unserem Glauben keine stille Post spielen. Wir brauchen keinen Mittler zwischen uns und der Bibel, als allein den Heiligen Geist ganz befähigt, die Bibel zu verstehen. Wir können heutzutage die Bibel in 20 verschiedenen deutschen Übersetzungen auf unserem Smartphone lesen. Oder wenn du lieber eine aus Papier haben möchtest, dann komm nachher zum Welcome-Stand. Wenn du keine hast, wir schenken dir eine. Vielleicht denkst du dir, das ist ja schön und gut, dass die Reformatoren die Bibel wieder neu entdeckt haben und wir die seitdem so schön haben, dass uns alles zugänglich gemacht wurde. Aber wir haben ja heute eben keinen Ablasshandel mehr, keine Regeln oder Traditionen, die irgendwie rituelle Waschung betreffen und so weiter. Das ist für uns im Alltag vielleicht nicht so relevant. Aber wie vorhin schon gesagt, wahrscheinlich gibt es trotzdem relevante Sachen, selbst wenn du nicht mehr verdursten würdest, bloß damit du dir die Hände richtig waschen kannst. Also was ist mit diesen ganzen anderen Sachen, die sich einschleichen können? Dieser Ballast, den wir vielleicht im Glauben mit uns herumtragen. Ich habe mal ein paar Sachen gesammelt, die sich bei uns vielleicht anstelle von diesen anderen Traditionen, von denen wir vorhin geredet haben, einschleichen können. Ja, die vielleicht auch zu unbiblischen oder antibiblischen Traditionen, Vorschriften werden können. Die sich so leise und subtil in unser Leben einschleichen und deswegen ist wichtig, dass wir uns gelegentlich in den Bereichen reflektieren. Also, tust du regelmäßig Dinge, von denen du denkst, dass sie Gott von dir erwartet? Was für Dinge sind das? Findest du die Aufforderung dazu in der Bibel? Oder hast du dir vielleicht manche von diesen Regeln einfach nur selber auferlegt? Sind die Regeln für dich sinnvoll, wenn du sie selber auferlegt hast, oder belasten sie dich unnötig? Wo nimmst du dir Freiheiten heraus, die vielleicht so nicht mit Gottes Willen vereinbar sind? Machst du Dinge, von denen du dir entweder nicht sicher bist, dass sie Gottes Willen sind, oder wenn du ehrlich bist, eigentlich ein Gefühl hast, dass es wahrscheinlich nicht Gottes Willen ist? Was für Predigten hörst du dir an? Wie häufig kommen da irgendwelche Bibelstellen drin vor? Werden diese Stellen aus dem Kontext gerissen? Oder stimmt die Botschaft von diesen Predigten mit der Botschaft des Evangeliums überein? Denkt an die Stelle in Galater, die wir vorhin gelesen haben. Selbst wenn Apostel oder Engel kommen würden, so dürften sie doch keine Botschaft verbreiten, die mit dem Evangelium in Widerspruch steht. Gleiches gilt auch für christliche Bücher oder Filme oder sonst irgendwelche Medien. Nächster Punkt. Stellst du Erfahrungen, die du vielleicht selbst mit Gott gemacht hast, über Aussagen der Bibel? Gewichtest du die höher? Also vielleicht sowas wie, ja, ich habe einmal dafür gebetet und ich wurde direkt geheilt, also Gott heilt immer sofort alles. Oder anders von mir aus. Ich habe dafür gebetet, es ist nichts passiert, also hat Gebet keine Wirkung. Gott ist und bleibt derselbe. Aber dein Wissen über ihn und die Erfahrungen, die du mit ihm machst, die werden im Hier und Jetzt immer beschränkt bleiben. Also setze deine Erfahrung nicht über die Bibel. Wenn du die Bibel liest, hast du an manchen Stellen schon eine vorgefertigte Meinung darüber, was diese Stellen denn genau bedeuten. Also wie häufig überlegst du dir, wenn du die Bibel liest, ob deine Meinung zu dieser Stelle wirklich konform mit dem ist, was die Stelle aussagen will und was der Gesamtkontext des Evangeliums ist. Gibt es Stellen, wo du schon genau weißt, was Jesus oder Paulus jetzt hier sagen will und deswegen gar nicht mehr darüber nachdenkst? Wo hast du vielleicht Meinungen, die du zu Bibelstellen hast, nur von irgendwelchen anderen Leuten übernommen, ohne selbst im Geringsten darüber nachzudenken und darüber zu beten und das selber zu lesen? Welche anderen Weisheiten befolgst du in deinem Leben? irgendwelche anderen Philosophien, die vielleicht nicht im Einklang mit der Bibel sind. Oder Teile von anderen Religionen, weil es irgendwie gut klingt, gut zu dir passt, was auch immer. Oder irgendwelche Self-Help-Bücher oder Blogs oder sowas. Oder in 7 Schritten zum perfekten Menschen. Das kann verlockend klingen, aber passt das wirklich zu dem, was die Bibel über dich und deine Beziehung zu Gott sagt? Bringt dich das wirklich weiter und näher zu Gott? Welche Traditionen haben deine Gemeinde oder deine früheren Gemeinden? Erwartest du oder forderst du bestimmte Dinge, bloß weil die früher immer so gemacht wurden? Handelt es sich dabei wirklich um essentielle Wahrheiten oder hebst du nur deinen persönlichen Geschmack über die Autorität der Bibel? Also ein Beispiel von mir. Ich finde die Art und Weise, wie wir hier Lobpreis machen, ziemlich cool. Ich liebe das. Aber gleichzeitig weiß ich, das ist nicht die einzige Art und Weise, wie man das machen kann. Ich würde es jetzt nicht auf eine Stelle der Bibel heben. Wie stark bestimmen dich deine Kultur und die Gesellschaft, in der du lebst? Behalte im Hinterkopf, dass Gott nicht nur in Menschen der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts wirkt und durch sie wirkt. Ja, viele Ansichten, die wir heute haben, die sind wahrscheinlich für Christen in anderen Kulturkreisen oder zu anderen Zeiten ziemlich problematisch. Oder umgekehrt haben auch wir ein Problem, wahrscheinlich damit, unseren Glauben so zu leben, wie andere Menschen ihren Glauben gelebt haben oder woanders leben. Die Aussagen und Wahrheiten der Bibel sind der einzige kulturübergreifende und ewige Maßstab, an dem sich alles irgendwie messen muss. Auch wenn das nicht immer einfach ist, aber das ist der einzige absolute Maßstab, den wir haben. Nicht eine westliche, postmoderne Prägung. Also, nimm dir diese Woche mal die Zeit und reflektiere dich selbst in diesen verschiedenen Bereichen. Vielleicht fallen dir noch andere Bereiche ein. Sei ehrlich zu dir selbst und frag dich, ob deine Tradition, das, was du dir so entwickelt hast, ob das wirklich im Einklang mit der Bibel ist. Ich möchte aber noch betonen, dass das jetzt nicht bedeutet, dass jeder von den Punkten, die ich gerade aufgelistet habe, unbedingt schlecht sein muss. Nicht jede Tradition muss schlecht sein, auf keinen Fall. Das bedeutet nicht, dass wir nur noch die Bibel lesen sollen und keine Predigten oder anderen Bücher mehr hören sollten. Das bedeutet nicht, dass wir uns komplett unserer Gesellschaft und Kultur entziehen sollen. Ganz im Gegenteil, versteht mich da nicht falsch. Viele von den Sachen sind absolut gut und wichtig und biblisch. Viele von den Sachen haben ihre Berechtigung und sind hilfreich. Es ist gut und biblisch, auch auf die Meinung von anderen Leuten zu hören, weil Gott eben auch zu ihnen und durch sie sprechen kann, auch durch die Bibel. Tradition, also jetzt in dem Sinne von Dinge so tun, wie man sie früher mal getan hat, das kann ausgezeichnet sein, weil sie uns einen konstanteren Rahmen bieten können, wie wir unseren Glauben leben können. Also ich fände es zum Beispiel komisch, wenn wir jede Woche zu einer anderen Uhrzeit unseren Gottesdienst machen würden. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Bibel sehr klar sagt, wann wir das tun sollen, das hilft uns einfach. Und Ähnliches gilt für andere Traditionen, die wir in unserer Gemeinde oder die sich andere Gemeinden aufgebaut haben. Erfahrungen sind gut, weil wir daraus lernen können. Predigten und Bücher sind sehr gut, weil sie uns eben helfen können, das Wort Gottes zu verstehen. Also sonst bräuchte ich mich hier auch nicht oben hinstellen. Regeln können extrem hilfreich sein. Ja? Also vielleicht setze ich mir zur Regel, abends nicht mehr fernzuschauen, weil ich dann immer viel zu spät ins Bett gehe. Das kann durchaus sinnvoll sein. Und natürlich sollt ihr euch durch den Heiligen Geist auch eine Meinung darüber bilden, was die Bibel zu bestimmten Stellen oder in bestimmten Stellen zu sagen hat. Der Punkt hierbei ist aber, dass die Bibel immer noch die absolute Autorität über die entscheidenden Fragen bleibt. Dass nur die Bibel uns einen Leitfaden oder einen absoluten Bezugspunkt geben kann, an dem wir diese Sachen messen können und auch sollen. Ja, und nur das, was, wie Luther es sagt, durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt, das sollten wir behalten. Ich möchte auch nicht sagen, dass ihr ständig alles neu hinterfragen müsst. Ja? Macht das aber mal gelegentlich und bittet Gott im Gebet, dass er euch durch ein tieferes Verständnis der Bibel da korrigiert, wo ihr die falschen Dinge zu hoch gewichtet. Damit das funktioniert und wir eben alle anderen Dinge, die auch gut sein können, an diesem Maßstab messen können, müssen wir den Inhalt der Bibel kennen und uns darin auskennen. Und das ist jetzt ja ein sehr viel geringeres Problem als damals mit der Verfügbarkeit der Bibel auf Smartphone, Papier, Hörbibel, was auch immer. Wir hatten vor kurzem erst eine Predigtreihe über Gott spricht, die ich euch ins Herzen legen möchte in dem Kontext. Und dazu besonders die Predigt von Marc zum Thema Gott spricht durch die Bibel. Das ist eine sehr gute Ergänzung zu der Predigt von heute. Ich kann nicht alles wiederholen, was da gesagt wurde, aber die Quintessenz davon ist, dass Gott auch heute noch zu dir durch die Bibel spricht. Dazu benötigst du auf jeden Fall die Hilfe des Heiligen Geistes, der dir hilft, die Worte, die du liest, auch tatsächlich zu verstehen. Und dieser Heilige Geist, der lebt in dir, der hilft dir, wenn du Christ bist, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und je mehr wir die Worte Gottes kennen, je mehr du die Bibel kennenlernst, desto mehr wirst du seinen Willen für dich kennenlernen, desto besser wirst du ausgerüstet, wie wir vorhin in Timotheus gehört haben, um die Wahrheit zu erkennen und in allem alle Dinge an dem Maßstab der Bibel zu messen. Du musst bei deinem Glauben nicht stille Post spielen, sondern du kannst in allem immer direkt zum Anfang von dieser Botschaft gehen. Du kannst zurück zur Bibel gehen und schauen, was die Bibel zu sagen hat und daran alles messen und darauf selber aufbauen. Also fragt euch die Woche in den Hausgruppen, ob ihr in diesen verschiedenen Bereichen eure eigenen Traditionen aufgebaut habt, ob die noch mit der Bibel im Einklang sind oder nicht. Hast du irgendwelche Traditionen, irgendwelche Lehren, irgendwelche Weisheiten in deinem Leben, die du neben oder über die Bibel stellst? Was bedeutet das für dich eigentlich, die Dinge an der Bibel zu messen? Wie machst du das konkret? Wie ehrlich bist du da mit dir selber? Und dann auch, wie und wie oft und welche Teile der Bibel liest du? Wie rüstest du dich selbst damit aus, alles andere an diesem Maßstab messen zu können? Wie machst du das? Tauscht euch darüber aus und ermutigt euch da gegenseitig. Ich würde noch beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Gott, ich danke dir, dass du sprichst, dass du dich offenbarst, dass du uns dein Wort, die Bibel, gegeben hast, damit wir dich erkennen, damit wir erkennen, was du mit uns vorhast, damit wir erkennen, wie du uns rettest. Ich danke dir, dass wir diesen absoluten Maßstab haben. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns hilfst, sein eigenes Leben zu reflektieren und zu schauen, wo wir Traditionen aufgebaut haben, die nicht im Einklang mit deiner Heiligen Schrift sind, wo wir Dinge in unserem Leben haben, die wir höher einordnen als dein Wort. Hilf du uns, ehrlich zu uns selbst zu sein, uns da zu reflektieren. Offenbare du uns, wo wir diese Dinge haben. Und hilf uns in allem, dein Wort als höchste, einzige und finale Autorität zu haben. Amen.